Herr Hörl, von Ihrer Bekanntheit her kommen Sie vielleicht noch nicht ganz heran an solche Lichtgestalten wie Picasso oder Leonardo da Vinci. Aber kann man sagen, dass Sie der Künstler sind, dessen Werke am stärksten auf der ganzen Welt verbreitet sind?
Ja, vor 25 Jahren hatte ich angestrebt, Mitteleuropa zu erobern, aber in der Zwischenzeit ist das so von Korea bis Kanada.
Und können Sie beziffern, wie viele Multiple Sie verkauft haben bis heute?
Ich würde sagen so Hunderttausende, aber ich habe sie nicht gezählt.
Jetzt müssen Sie uns, glaube ich, eingangs erstmal erklären, was ist das denn genau ein Multiple? Das ist ja die Art von Kunstwerk, die untrennbar mit Ihrem Namen verbunden ist, wobei Sie auch noch einiges andere machen. Aber Ottmar Hörl, der Multiple-Künstler, der Kunst für alle macht, was macht der für Teile, diese Multiples?
Naja, ein Multiple ist ein Auflagenobjekt. So vor 40 Jahren habe ich dann Auflagen gemacht von 10, 20 oder 30. Jetzt fange ich ungefähr an zu denken bei 1000. Also diese Projekte kommen ja alle aus dem öffentlichen Raum und die Großskulptur ist erstmal definiert aus 10.000 Figuren oder 1000 oder 500. Also je nachdem, wie groß die Skulptur dann im öffentlichen Raum wird. Also in Nürnberg beispielsweise bei den Hasen, bei den Dürerhasen waren es 7.000. Bei den Olympischen Spielen in Athen waren es 10.000 Eulen, die ich nach Athen getragen habe. Und im öffentlichen Raum ist es bei mir immer mit einer inhaltlichen Idee verbunden. Also Herr Schremp hatte damals gefragt, das ist ja was Negatives, Eulen nach Athen tragen. Ja? Also Mercedes hatte das finanziert. Ich habe dann dem Herrn Schremp gesagt, immer wenn ich einen Fehler gemacht habe, das ist so meine Lebenserfahrung, war die Aufmerksamkeit am größten. Und Eulen nach Athen tragen, also meine Großmutter hat immer mit Sprichwörtern mit mir gesprochen und die haben ja schon eigentlich ein kleines Vermögen eingebracht, diese Sprichwörter, die umzusetzen in ein Bild, in eine Szene, die man dann damit entwickeln kann. Ich verstehe mich da fast wie so ein Theaterregisseur, der eine Inszenierung im öffentlichen Raum macht mit einem bestimmten Material und ich komme nie mit einem fremden Material, sondern ich nehme immer sozusagen eine Idee dieses Landes oder dieser Stadt auf, um eine Geschichte zu erzählen, die viele vielleicht nicht mehr kennen, aber mit denen man sich inhaltlich verbunden fühlt. Also wie jetzt der Dürerhase. Dürer kommt aus Nürnberg. Der Dürerhase auf dem Hauptmarkt kann sich jeder Mensch damit identifizieren. Das heißt, der Künstler bringt nicht ein künstliches Teil irgendwo hin, sondern es fängt sofort ein Gespräch an. Also in dem Fall war die Frage, warum sind die alle grün? Also da merkt man schon, dass die Abstraktion selbst bei der Farbe schon anfängt. Und dadurch entsteht eine Kommunikationsform. Also für mich ist das so, ich verstehe mich als Künstler wie ein Schriftsteller. Also ich mache ein Buch, sozusagen praktisch, und das hat eine Auflage von 3 Millionen. Es käme ja kein Mensch auf die Idee, ein Buch nicht zu kaufen, weil es 3 Millionen mal gibt. Weil jeder, der es liest, entwickelt eine eigene inhaltliche Bedeutung. Innerhalb des Kunstmarktes ist es natürlich ein Problem. Da sagt man, das wäre inflationär. Obwohl eine Auflage von 10.000, wenn ich das als Buchautor machen wollte, würde ich verhungern.
Glauben Sie denn, dass Originale in der heutigen Zeit überschätzt werden, Herr Hörl?
Originale werden wirklich überschätzt. Also weil das Einfachste für einen begabten Menschen wie mich, also sonst wäre ich ja kein Berufskünstler geworden, ein Original herzustellen, ist für mich das Allerleichteste. Wenn ich mich aber wie bei der Unschuldseife, Auflage 82 Millionen, wenn ich mich da geirrt hätte, also seine Hände in Unschuld zu waschen, hätte ich mich bei dieser Arbeit geirrt, wäre es sehr peinlich geworden bei 82 Millionen.
Das ist das ein Auflagenobjekt, Herr Hörl, ich darf kurz unterbrechen, ein Auflagenobjekt aus dem Jahr 1997 zur deutschen Einheit damals entstanden. Eine schwarze Seifendose, darauf steht in weißen Buchstaben Unschuld. Und innen drin ist eben eine Seife, die hat, glaube ich, auch die Unschuld nochmal eingraviert, nicht wahr?
Ja, ich bin ja nach dem Krieg geboren und ich glaube, wenn du dann die Politik so betrachtest, dann hast du immer so dieses Gefühl, es gab nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nur Widerstandskämpfe. Und nachdem die DDR dazugekommen ist, war ja da auch niemand schuld. Dieses Delegieren von Schuld, also das musste endlich gemacht werden nach 2000 Jahren. Das ist aus der Bibel sozusagen, ist ein 2000 Jahre altes Sprichwort, dass man nicht am Tode von Jesus Christus schuld gewesen ist, ja, Pilatus. Und das musste endlich mal jemand machen. Das hilft manchmal, wenn man diesen Gegenstand hat, ja, dass dann überhaupt erst eine Diskussion über die Vergegenständlichung, wird erst eine Diskussion überhaupt möglich. Außer in Amerika, ich habe es probiert mit Innocence, aber die Amerikaner, die sind an nichts schuld gewesen. Bei denen funktioniert das Sprichwort nicht.
Auflage 82 Millionen.
Waren dann alle Deutschen nach der Wiedervereinigung.
1997, ja. Der richtig. Bundesrepublik Deutschland, ja. Daher diese Auflage. Ja.
Aber jedes ist persönlich von mir signiert. Also ist nicht gedruckt. Ne? Also ich unterschreibe immer so ganze Bögen von meinem Verleger und jedes ist mit einer Jahreszahl und meinem Namen signiert. Das ist eine ziemlich blöde Arbeit. Manchmal denke ich mir, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Aber wenn Sie sich darauf eingelassen haben, dann müssen Sie da durch. Ich signiere immer so 2000 und dann werden 2000 hergestellt und wenn die verkauft sind, kommen die nächsten.
Die bunten Figuren aus Plastik, die Ottmar Hörl verkauft, nummeriert als Auflagenobjekt oder eben auch unnummeriert. Sie stehen in jedem Museumshop. Es gibt Gartenzwerge, Karl-Marx-Figuren. Es gibt Pinguine, Schnecken bis hin zu Franz Josef Strauß. Für die Art Karlsruhe, Herr Hörl, haben Sie in diesem Jahr einen Specht entworfen. Wir sehen ihn da vorne auch, da haben wir zwei montiert. Was hat es mit diesem Tier auf sich? Warum ein Specht für die Kunstmesse?
Die Frage ist ja immer, eine Figur für die Wand zu machen. Und diese Figur muss ja eine innere Logik haben. Und wenn Sie den Specht beobachten, dann sitzt er sozusagen immer in der Waagrechten. Der war also sehr geeignet als Figur an der Wand. Also ich glaube, der Betrachter muss die Logik verstehen, warum überhaupt eine Figur entstanden ist und wie sie positioniert ist und ob diese Positionierung und diese Idee der Figur der Situation entspricht.
Und inhaltlich, was hat Sie am Specht gereizt?
Der Specht ist ein phänomenales Tier, das mit einer ungeheuren Gewalt und Geschwindigkeit Löcher irgendwo entwickeln kann, was wir im Prinzip eigentlich nur über die Presslufthämmer kennen. Also wenn wir unser Gehirn so beschleunigen würden und so viel Energie damit verwenden würden, ein Loch mit unserem Kopf in die Wand schlagen zu wollen, wären wir tot. Und zwar auf der Stelle. Über die Evolution hat der Specht es geschafft, eine Aufhängung im Gehirn zu entwickeln, die kein anderes Lebewesen entwickelt. Also insofern ist es ein interessantes Tier für mich. Außerdem mag ich Vögel.
Die Preise Ihrer Multiples sind ja sehr günstig. Ich habe mal durch Ihren Shop auf Ihrer Homepage, Sie haben da ja sogar einen eigenen Shop, durchgeschaut. Karl der Große ist, glaube ich, mit einer der teuersten. Der kostet 500 Euro, ist aber auch einen Meter groß. Den Frosch, den gibt es unsigniert bereits für 20 Euro. Den goldenen Froschkönig mit Unterschrift für 50. Herr Hall, wie kalkulieren Sie Ihre Preise?
Ich kalkuliere die Preise wie ein Handwerker. Also ich habe Material. Ich will was verdienen, der Galerist will was verdienen und es gibt so eine Drittel-Drittel-Drittel-Idee dabei. Also wenn Sie Kommunikationsmodelle machen, dann müssen Sie den Preis niedrig halten bei Multiples. Wissen Sie, eine Krankenschwester, die irgendwie 1300 netto im Monat verdient, wie will die an einem Kunstmarkt teilnehmen, wo sie dafür eine halbwegs normale Grafik vielleicht noch dafür bekommen? Da muss sie einen Monat für arbeiten. Und wenn man einen Hasen für 50 Euro, da ruiniert man sich nicht. Das einzige Problem ist, Sie können mit diesen Kunstwerken von mir nicht spekulieren, dass sie 10 Jahre später dann 5.000 kosten.
Wie wichtig ist es Ihnen denn, dass eine Krankenschwester, die 1.300 Euro netto verdient, in der Lage ist, sich ein Kunstwerk zu kaufen oder sich eben auch eines kauft tatsächlich?
Weil ich denke, dass jeder Mensch in der Lage sein sollte, sich ein Kunstwerk leisten zu können. Wir haben ja schon gehört, dass ich in den 50er Jahren geboren wurde und ich kenne noch eine Zeit, in der war es sozusagen ganz schwierig, ein Buch war zu teuer, eine Schallplatte war zu teuer und ich finde, demokratische Systeme können nur funktionieren über Teilhabe an einer Gesellschaft. Das heißt, Sie dürfen niemanden vergessen. Sie müssen die Preise für Bücher, für CDs und all diese, dass jeder sich eine Stereoanlage kaufen kann, das hat was mit serieller Fertigung zu tun. Deswegen ist die Idee des seriellen Arbeitens, diese skulpturale Idee, ist eine globale Idee meines Denkens, meines politischen Denkens, dass ich eine Inszenierung erarbeite, die mit allen Menschen kommuniziert, wo es nicht mehr darum geht, ob jemand viel Geld oder wenig Geld oder bedeutend oder unbedeutend ist. Die serielle Fertigung macht es möglich, dass sie günstige Preise entwickeln können. Wenn ich eine serielle Idee entwickle, sozusagen in einer Gesellschaft, dann ist meine skulpturale Idee sozusagen ein demokratisches Prinzip. Das Serielle, das ist ja nichts Böses. Nur in der Kunst ist es etwas Unangenehmes. Ja, weil man sich daran gewöhnt hat, ich möchte etwas haben, was es nur einmal auf der Welt gibt. Man stellt sich vor, Bill Gates sagt T.S. Boyle, sag mal, was kriegst du denn von deinem Verleger, wenn du ein neues Buch schreibst und so? Da sagt er, ja, so 3 Millionen bleiben da schon. Da sagt er, hör zu, Ich möchte gern, dass alle Bücher, die du schreibst, dass nur ich dieses eine Exemplar lese und das ist das Original und ich gebe dir 5 Millionen für jedes Buch. Aber nur ich lese es. Ich finde das ziemlich asozial.
Herr Hörl, Sie sagten vorhin, Sie sind in den 1950er Jahren aufgewachsen. Aus was für einer Familie stammen Sie?
Flüchtlinge. Meine Eltern sind geflüchtet aus dem Sudetenland. Ich bin in einem Ziegenstall geboren worden. Also in Hessen sind meine Eltern im Prinzip aus dem Zug geworfen worden und die Bauern hatten mit den Flüchtlingen, die damals aus dem Osten kamen, genauso große Probleme wie heute mit den Flüchtlingen. Die waren ziemlich unangenehm drauf. Also, dass da auf einmal ein paar Millionen irgendwie kamen. Und so bin ich groß geworden.
Und in den 1968er Jahren, da waren Sie 18 Jahre alt, wie sehr hat Sie diese Zeit politisiert?
Ja, ich glaube, wenn man da nicht politisiert worden wäre in den 60er Jahren, dann war alles zu spät. Also Notstandsgesetze und Vietnam und all diese Dinge, die haben junge Menschen natürlich geprägt. An den Unis waren sozusagen die Leute immer noch ziemlich rechts. Man hatte ja keine anderen, also das könnte man als Entschuldigung anführen, aber diese Lebensform hat uns natürlich politisiert. Und ich bin auch an eine Akademie gegangen, um Kunst zu studieren, aus dem revolutionären Gedanken, eine Gesellschaft zu verändern. Sonst hätte mich das nicht interessiert. Also nur um schöne Bilder zu malen, oder das war nicht mein Motiv.
Wie viel hatte das mit der Abgrenzung von Ihrer eigenen Familie zu tun, Herr Hörl?
Überhaupt keine. Also meine Eltern haben, glaube ich, nie ein Buch gelesen.
Wofür haben die sich interessiert?
Ehrlich gesagt war das früher den Kindern egal, für was sich die Eltern interessiert haben. Also Kind war damals eine eigene Welt. Also man hat auch damals noch nicht so, ja, das Kindsein war jetzt nicht so angenehm, mit Erwachsenen auszukommen. Weil, Sie müssen sich vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg waren ja noch die Strukturen auch in den Familien autoritär angelegt. Dass Kinder schon irgendwie relativ früh gute Ideen haben und schlau sind, das hat man ihnen ja gar nicht so zugesprochen. Ich bin ja noch geprügelt worden in der Schule. Ich musste mich ja noch in der Ecke stellen. Das war eben damals so und ich habe auch nie Eltern gesehen, die in die Schule kamen mit dem Rechtsanwalt und haben gesagt, die werden jetzt verklagt wegen schwerer Körperverletzung, sondern das ist eine andere Welt gewesen und die hat sich in relativ kurzer Zeit so weiterentwickelt. Nur die Problematik als Künstler ist ja, ich muss ja etwas über meine Zeit erzählen, was wirklich auch meine Zeitgenossen mitdenken können, sonst wird es ja künstlich. Also ich bin ja ein Berichterstatter, ein Seismograf einer sozusagen einer Lebensform, die ich mitgemacht habe und sehr viele anderen auch. Und das prägt meine Arbeit. Deswegen ist die auch so vielseitig strukturiert. Also es gibt nicht nur Multiples, es gibt alles. Ich habe mich mit Fotografie, mit Film, mit Skulptur, mit Malerei beschäftigt. Ich war mal der Meinung, ein Künstler wird danach beurteilt, dass er ziemlich viel Fantasie hat und sehr schöpferisch denkt. Muss allerdings dann feststellen, es ist eigentlich besser, wenn du 50 Jahre lang das Gleiche machst. Das ist sozusagen das bessere Marktergebnis. Ich musste immer wieder von vorne anfangen. Ja? Und dann machst du nach 40 Jahren, ich habe mal Malerei vor 40 Jahren studiert, dann machst du da, irgendwann denkst du, ja, ich habe mal wieder Lust, Bilder zu malen. Dann fange ich mit einem Preis für meine Bilder an, wie ein Student sozusagen, der die dritte Einzelausstellung in der Galerie hat.
Nö, das ist nicht wahr. Auch wenn Ottmar Hörl draufsteht?
Ja, ja, genau.
Wie günstig bekommt man denn so ein Gemälde von Ihnen? Also es gibt aktuelle Bildserien, eines glaube ich in Mannheim gerade in der Galerie.
5.000, 6.000 Euro.
Blutrausch habe ich gesehen als einen Titel.
Ja.
Hängt es mit der aktuellen politischen Zeit zusammen, Herr Hörl?
Ja, Blutrausch fand ich gut. Ja, ja, klar. Die ganze Welt blutet ja auf eine bestimmte Art und Weise. Ich kenne ja noch eine Zeit, da gab es keine Computer, aber in der Zwischenzeit ist es ja noch alles so gar nicht lange her. Und alle Menschen, die jetzt leben, haben ja sozusagen diese unglaubliche Entwicklung mitgemacht, von nichts praktisch. Und dann auf einmal ist die ganze Welt vernetzt. Jeder erfährt alles auf dieser Welt und zwar sofort. Früher haben wir das nicht erfahren, dass sich auf der anderen Seite der Welt die Menschen ständig umbringen. Heute erfahren wir das jeden Tag. Und da war diese Idee, einen Bildzyklus zu machen, der Blutrausch heißt, war eigentlich so eine Idee, wo ich denke, die ist jetzt richtig. Weil man es manchmal nicht verstehen kann, dass sich Menschen, die sich gar nicht kennen, ständig gegenseitig umbringen.
Sie malen momentan sogar mit den Händen, mit den Fingern, 10-Finger-System, oder?
Ja, das war die Idee, möglichst nah sozusagen an diesem Bildformat dran zu sein, wie ein Bildhauer, der mit den Händen eigentlich gestaltet. Dass ich keine Distanz mehr zwischen dem Bild und mir entwickelt. Ich muss dann in relativ kurzer Zeit etwas schaffen, was sozusagen mit meiner Körperlichkeit dann zu tun hat. Aber ich mache die auch seriell. Also ich brauche ungefähr 10 Minuten für so eine Arbeit, danach ist die Farbe trocken.
Aber dann ist doch so ein Preis 5.000, 6.000 Euro eigentlich auch ganz okay, oder?
Das stimmt schon, aber es irritiert. Muss ich schon zugeben, ja. Aber
was ist jetzt genau irritierend, wenn ein Hölzer günstig zu bekommen ist? Oder?
Das Problem ist, dass man in der Kunst ja nicht für Stundenlohn arbeitet, sondern man kann eine geniale Idee haben in einer Sekunde und es kann passieren, dass man ein Jahr an einem Kunstwerk arbeitet. Nur die Problematik ist dieses Kunstwerk in der Lage, einen Menschen zu finden, der diesen Preis sozusagen freiwillig bezahlt? Wenn ich jetzt ein Jahr an einem Bild male, wenn ich das überlege, ein Jahresverdienst, ich als Professor, dann müsste ich sagen, also ich müsste jetzt so 70.000 Euro für dieses Bild nehmen. Ich würde sagen, kein Bild von mir kann 70.000 Euro kosten, ein Jahresverdienst ist nicht möglich. Ich kann nur sagen, ich war zu blöd, um schneller zu arbeiten. Also von einem Künstler muss man verlangen, dass er in allererster Linie sozusagen versucht, Effizienz in sein Werk zu legen, dass er in relativ kurzer Zeit eine ziemlich gute Arbeit abgibt. Wenn er zu lange braucht, kann er das sozusagen nicht dem Publikum aufbürden und sagen, ich habe da ein Jahr gebraucht, deswegen ist es teuer. Sondern die Frage ist, ist es faszinierend, was er da gemacht hat? Sind die Menschen überrascht von dem ästhetischen Ergebnis? Ist es interessant? Ist es ein gutes Bild? Und ob sie ein gutes Bild in 10 Minuten, einer Stunde oder einer Minute gemalt haben, ist für das Publikum letztendlich uninteressant.
Herr Holl, Sie haben Ihr Atelier oder Ihre Ateliers in Wertheim. Das liegt am Rand von Baden-Württemberg, an der Grenze zu Bayern, Richtung Kunstakademie Nürnberg. 3 Bauernhöfe gehören Ihnen dort. Beschreiben Sie mal, wie arbeiten Sie da?
Ich arbeite manchmal so von Raum zu Raum.
Das heißt konkret?
Es gibt Trockenprozesse oder es gibt Dinge, die sind so groß, die musst du stehen lassen und dann fängst du das nächste an. Ich arbeite also wie jeder andere auch. Ich bin ja als Künstler nichts Besonderes. Ich meine, alle Menschen sind irgendwie, werden gebraucht und sind interessant. Also ich als Künstler, nur weil ich in Ateliers arbeite, bin ich nicht interessanter wie mein Schlossermeister.
Wie viel Disziplin haben Sie denn im Atelier?
Das Einzige ist, ich mache etwas, was viele Menschen wahrscheinlich nicht machen würden, weil sie denken, wenn sie das jetzt so machen würden, werden sie ausgelacht. Und das ist der Unterschied, dass sie als Künstler etwas machen, was die meisten Menschen sich nicht trauen würden zu zeigen. Aber ich glaube, dass es unglaublich viele künstlerische Menschen gibt. Aber wer steht schon gerne mitten mit runtergelassener Hose im Raum und wird ausgelacht? Das müssen sie als Künstler aushalten. Also ein kleines Plastikhäschen und sagen, das ist ein Kunstwerk. Ich habe ja auch jetzt 40 Jahre um so eine Idee gekämpft, dass sozusagen der ständige Wechsel, dieses Unstrukturierte, dieses sozusagen guerillamäßige Arbeiten, dass du als Künstler einfach nicht festzulegen bist, sondern dass du in der Lage bist, auch mit 50 dich wieder neu zu erfinden oder mit 60 oder mit 70. Ich denke auch, dass das Wichtige ist für Menschen, also das ist für mich auch ein Beispiel, dass du immer wieder diese Herausforderung annimmst und nicht irgendwie sich zur Ruhe setzt und sagst, ja, jetzt habe ich genug Geld oder jetzt lassen wir mal das, da haben sich alle dran gewöhnt, dass ich irgendwie Kameras von den Wolkenkratzern runterwerfe und das mache ich dann 30 Jahre, da muss ich doch bescheuert sein, wenn ich nicht mein gesamtes schöpferisches Potenzial abberufe ein Leben lang, bis es nicht mehr geht. Aber das ist etwas, diese Diskussion, die hat dann sehr viel wieder mit Originalen zu tun. Ja? An Originale muss man sich auch gewöhnen. Auch ein Richter musste 60 Jahre lang malen, um ein Richter zu werden.
Herr Holl, wie diszipliniert sind Sie denn als Arbeiter im Atelier? Haben Sie feste Zeiten, die Sie dort verbringen? Sind Sie jeden Morgen um 8.30 Uhr da, egal was Sie machen? Schauen Sie als erstes die Verkaufszahlen der Multiples durch?
Nee, Geld hat mich eigentlich jetzt insoweit immer nur interessiert, dass ich in der Lage bin, weiterzuarbeiten. Verkaufszahlen, das ist ja sowas von langweilig. Also ich habe eher Probleme mit meinem Steuerberater oder mit dem Finanzamt. Also ich habe ganz normale Probleme wie alle anderen auch. Also im Prinzip mache ich seit 40 Jahren nichts anderes, als mir zu überlegen, welche interessanten Dinge könnte ich einer Gesellschaft zeigen. Und ich gehe eigentlich nur ins Atelier, um diese Dinge zu machen, um sie sofort zu zeigen. Ich mache die nie für mich. Ich interessiere mich nicht für Herrn Hörl, sondern ich interessiere mich dafür, ob Herr Hörl ein Kunstwerk machen kann, das er einer Gesellschaft zeigt und die stehen davor und sagen, boah, super. Oder sie sind vollkommen entnervt. Aber ich bin nur Künstler geworden, um der Gesellschaft interessante Dinge zu zeigen, damit sie irgendwie mit diesen Dingen, die ich ihnen sozusagen angeboten habe, die nächste Diskussion anfangen. Manchmal war es gut, manchmal war es grottenschlecht. Also sie scheitern ja auch als Künstler an sich selbst oft genug. Dann fangen sie wieder von vorne an, wie so ein Boxer. Kriegt ein K.O., steht auf, boxt weiter. Das ist Teil sozusagen einer Idee. Ich habe ein Hobby. Zwischendrin gehe ich im Atelier in das andere Atelier und lese Kriminalromane.
Was lesen Sie da besonders gern?
Gute Kriminalromane, wo ich in eine andere Welt, sozusagen, es entspannt mich, dass ich dann auf einmal mit einer Welt konfrontiert werde, die nicht meine ist, wie ich mir aber hätte vorstellen können, auch leben zu können. Also kriminelle Energie ist immer, glaube ich, ein Teil sozusagen auch eines künstlerischen Lebens. Sie müssen ja mit einem unglaublichen Unsinn manchmal in eine Gesellschaft eindringen und wieder rauskommen, ohne erwischt zu werden. Sie können jedes Kunstwerk, das hergestellt worden ist, können Sie auch als totalen Blödsinn deklarieren. Der Künstler kann ja nichts dagegen tun. Das heißt, Sie geben einfach nie auf. Sie machen andauernd wieder der Gesellschaft ein neues Angebot und gucken, ob die Gesellschaft dieses Angebot annimmt oder ablehnt. Wenn sie es ablehnt, gehe ich in mein Atelier und denke mir, irgendwie habe ich einen Fehler gemacht. Die wollen das nicht, also muss ich noch was Interessanteres machen. Also ich bin da sehr pragmatisch. Also ich denke da gar nicht so drüber nach, dass eine Gesellschaft, dass ich meiner Zeit voraus bin. Also so ein Unsinn. Es gibt keinen Mensch auf diesem Globus, der seiner Zeit voraus ist. Ist nicht möglich. Wir sind alle gefangen in dieser Zeit und müssen uns mit den Sachen, die wir in dieser Zeit entwickeln, auseinandersetzen. Dass wir sozusagen manchmal hochrechnen können, wenn uns jemand sagt, die Klimaveränderung ist absehbar, das bedeutet ja nicht, dass ich meiner Zeit voraus bin, wenn ich ein Kunstwerk mache, das sich mit der Klimaveränderung auseinandersetzt. Ich wüsste aber auch nicht, wie dieses Kunstwerk aussehen sollte, sondern die Idee der Klimaveränderung ist im Prinzip sozusagen Teil unseres öffentlichen Lebens.
Wenn Sie, Herr Hörl, tatsächlich Dinge verändern wollen auf dieser Welt oder verändern wollten, gäbe es dann einen anderen Beruf, den Sie besser hätten wählen können als den des Künstlers?
Nein, weil in jedem anderen System, also stellen Sie sich vor, Sie sind bei der Firma Siemens und wollen Siemens verändern. Das dauert irgendwie 24 Stunden, da sind Sie draußen. Das heißt, Sie können als Künstler mit dieser Entwicklung, die Sie anstreben, können Sie Dinge entwickeln, wo Sie niemanden Rechenschaft schuldig sind, außer dass man Sie verhungern lässt, weil das Angebot nicht ankommt. Ja? Das ist aber nicht das Problem der Gesellschaft. Die Gesellschaft muss mich nicht lieb haben oder mir Geld geben, sondern ich muss mich bemühen, einen Weg in diese Gesellschaft zu finden, ein Angebot zu machen, wo sie sagen, da machen wir mit, finden wir gut.
Sie haben mal gesagt, wer als Künstler lieb gehabt werden will, der hat was falsch gemacht.
Das weiß ich nicht. Also ich habe ja auch ganz gern, wenn man mich lieb hat. Also nur, ich kann niemand vorwerfen, dass er das Angebot, was ich ihm mache, ablehnt. Sondern es ist ein Kampf um mein Publikum. Das macht mir seit 40 Jahren Spaß, ständig mir Dinge auszudenken, um mein Publikum zu überraschen mit einer sozusagen gestalterischen Konzeption, die innerhalb des künstlerischen Kontexts sich aufhält. Wenn ich in einen anderen Kontext gehe, lachen die mich aus. Also das ist doch klar, es funktioniert nur innerhalb der Menschen, die sich für dieses Segment Kultur interessieren. Und da mache ich fortwährend Angebote und denke an nichts anderes, als fortwährend dieses Angebot zu erhöhen. Ich brauche diese Auseinandersetzung, auch wenn jemand vor einer Arbeit steht und sagt, mein Gott, so einen Scheiß habe ich noch nie im Leben gesehen. Das ist auch Kommunikation, das ist auch eine Reaktion, die auch gut ist und auch richtig ist. Der Künstler hat eigentlich nur eine Aufgabe. Er hat die Aufgabe zu überleben mit dem, was er macht und wie er überlebt. Ich habe ja diese Problematik. Seit 25 Jahren bilde ich Studenten aus, die Künstler werden. Die Frage ist immer da, wie überlebe ich? Nur das ist nicht die Frage der Gesellschaft, wie ich überlebe, sondern ich muss eine Methode entwickeln, am Leben zu bleiben.
Wer hat denn heute die Chancen, ein guter Künstler zu werden? Was muss der, was muss die mitbringen, um es wirklich zu schaffen am Kunstmarkt?
Gut ist, wenn man so einen Professor hat, wie ich einer bin, der die Studenten sozusagen über die ganzen Galerien anfängt zu verteilen und ein gutes Wort für sie einlegt. Ist die beste Methode. Mache ich ständig, funktioniert auch gut.
Aber jetzt die jungen Leute selbst, was ja, muss was da sie, jemand mitbringen?
Ja, was sie
was
daraus
muss da
machen?
Sein, ein Potenzial?
Ja, was sie daraus machen, ist eine andere Sache. Naja, ich schlage ja nur Menschen vor, die Potenziale haben. Aber es gibt so viele Eigenheiten, die nicht dazu führen, dass ein Künstler bleibt. Es gibt einfach mehr Verhinderungsgründe, als das durchzustehen. Also wenn Sie mit 40 immer noch im Spermi leben müssen und dann anfangen, darüber nachzudenken, dass die Freundin schwanger geworden ist oder man hat schon zwei Kinder und es haben Ernährungsprobleme und Zukunftsängste. Ehrlich gesagt, Sie müssen schon so etwas Ähnliches wie ein Krimineller sein, der irgendwie überhaupt keine Gedanken darüber sich macht, was passiert mit ihm, sondern der diese Idee, Künstler in einer Gesellschaft zu sein, einfach vollkommen durchzieht, ohne Rettungslinien oder irgendetwas. Der zieht es einfach durch. Ja, der braucht sozusagen auch eine Ignoranz gegenüber der restlichen Welt, also wie die leben. Und das ist eigentlich das größte Talent eines Menschen, dass er die Verantwortung für sich selbst übernimmt, und zwar total. Und sich nicht beschwert andauernd und sagt, oh, die finanzieren mich nicht, ich kriege keinen Preis, kriege dieses und jenes nicht. Ich glaube, das ist eine besondere Art von Menschen, die das aushält und durchhält. Und Ignoranz ist ein Teil sozusagen des Talentes. Also es sind so eigenartige Talente, Nerven zu behalten. Also jemand, der die Nerven verliert, nur weil er irgendwie 10 Jahre nach dem Studium kein Geld verdient, das ist ja lächerlich.
Es gibt Leute, die haben starke Nerven, die halten sehr vieles aus, aber die können sich nicht wirklich selber gut verkaufen. Haben die eine Chance am Kunstmarkt? Können die es schaffen, Herr Hall?
Ehrlich gesagt, bei mir in der Akademie haben immer Leute angerufen, schlaue Leute, wir sollten auch den Studenten Marketing beibringen. Und ich habe gesagt, Marketing ist bei uns an der Hochschule verboten. Das ist das Allerletzte, was ein Künstler braucht, Marketing, sich zu verkaufen, sondern er hat nur eine Aufgabe, so interessante Kunstwerke einer Gesellschaft anzubieten, dass sie jemand faszinierend findet und kauft. Also wenn ich mit dem Megafon hier durch die Messe laufe und sage, ich bin der Größte, ich bin super, kauft mal. Also wenn ich die Methoden der allgemeinen Gesellschaft anwende, Produkte zu verkaufen, ja, ich verstehe ja, wenn jemand Waschmaschinen verkaufen will und sie anpreist und sagt, wir haben die bessere Waschmaschine wie die, nur machen Sie das doch mal mit Ihrem Kunstwerk. Da gibt es kein Marketing, es gibt nur die Authentizität eines Menschen, der ein authentisches Werk entwickelt und sagt, hier habt ihr es. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte noch nie ein Problem damit. Letztendlich fand ich immer Menschen, die gesagt haben, boah, ist super, was kostet das? Also ich habe überhaupt noch nie ein Marketingkonzept. Ich wusste gar nicht, wie das gehen sollte. Marketing ist ja eine ganz eigene sozusagen Wissenschaft des Verkaufens. Wenn ein Künstler anfängt, darüber nachzudenken, Marketing zu machen, ist er schon sozusagen auf der falschen Ebene. Er soll interessante, überraschende, sozusagen weltverändernde Kunstwerke schaffen, etwas der Gesellschaft zeigen, was sie noch nie gesehen hat, wo sie auf einmal vollkommen irritierend vor einem Ding steht und sagt, ich weiß nicht, was das ist, aber es ist interessant. Das sind andere Vorgänge als der Verkauf. Die Idee des Verkaufs, wie hier auf dem Marktplatz, wo hunderte von Menschen ihre Erzeugnisse irgendwie zeigen und Galeristen da sind, die versuchen, Künstlern, die vielleicht ja, die haben ein Talent unter Umständen nicht, sie können nicht reden oder sie wollen nicht reden. Also dann brauchst du einen Redner, ja. Also das ist eine andere Möglichkeit, dass du als Künstler in der Lage bist, deine Umgebung zu delegieren. Du sagst, ich kann das nicht, das nicht, das nicht, das kaufe ich mir. Das kaufe ich mir, das kaufe ich mir. Das ist wie ein Unternehmer zu denken. Also wir haben das vergessen, dass jeder Künstler, der von der Akademie runterkommt, bekommt nie einen Arbeitsplatz, es gibt keinen, sondern jeder ist Unternehmer. Und dann muss er auch dieses Risiko eines Unternehmens, das muss er annehmen. Wie er das regelt, das muss er selber wissen. Das kann unter Umständen ziemlich unangenehm sein, wenn jemand sagt, ich bin überzeugt von meinen Kunstwerken, es gibt mir keiner Geld, also überfalle ich Banken und versuche mich dadurch am Leben zu erhalten. Das ist für einen Künstler legitim. Künstlerische Entwicklungen können Sie nicht unter moralischen Gesichtspunkten betrachten und sagen, ja, also moralisch darf man dieses nicht und jenes nicht. Ich glaube, dass Künstler amoralische Arschlöcher sind auf eine bestimmte Art und Weise und dass sie diese Ideen einer Gesellschaft, an nichts zu glauben und alles für möglich zu halten, ohne Beschränkungen, dass sie das einfach, diesen Wagemut, dass sie den brauchen, sonst brauchen sie erst gar nicht anfangen. Wenn sie sagen, ja, also ich bin zufrieden, ich mache so kleine Aquarelle und die kann ich ganz gut verkaufen. Künstler sollten darüber nachdenken, die Welt verändern zu wollen. Also als Leichtathlet würde ich auch, wenn ich Leichtathlet geworden wäre, wollte ich Olympiasieger werden, Weltrekord laufen, mindestens auf 100 Meter, 9,7 oder 9,6, glaube ich, muss man jetzt laufen auf 100 Meter. Wenn ich aber anfange und sage, naja, wenn ich so ein halber deutscher Meister werde, reicht mir auch, dann wirst du noch nicht mal Stadtmeister. Das heißt, diese Überheblichkeit, dass du alles willst, dass du die Welt erobern willst, ist Teil des Talentes. Das ist legitim, alles zu wollen und nicht zu sagen, naja, dann backe ich halt kleine Brötchen. Ich bin da nicht der Typ für, ich habe keine Lust, kleine Brötchen zu backen. Ich denke immer drüber nach, irgendwas weiß ich, in Amerika eine Arbeit zu machen mit 1 Million eigenartigen Figuren, wo irgendwie was abgeht.
Woher kommt es, dass Sie so ein großes Vertrauen in sich selber haben? Also man kann sagen, gesundes Selbstbewusstsein, das ist schon bei einigen Ihrer Äußerungen hier, denke ich, gut aufgefallen. Also ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes dran, aber das muss man ja irgendwo herausschöpfen. Was ist das bei Ihnen?
Ich glaube, ich bin deswegen ein guter Künstler, weil ich authentisch bin. Ich habe keine Lust, irgendwie Leute zu belügen und sagen, ich will ja eigentlich nichts und so. Also ich habe ja gar keine Ansprüche. Ich will ja nicht berühmt werden. Ich habe an der Städelschule, an der ich anfing, vor 40 Jahren beim Professor, hat er gesagt, was willst du eigentlich? Und da habe ich gesagt, ich will berühmt werden. Und da haben die alle gelacht. Was willst du denn als Künstler? Abteilungsleiter werden, Direktor, Vorstandsvorsitzender? Du kannst nur eins anstreben, berühmt zu werden. Das ist die einzige Aufstiegsmöglichkeit und das kann man doch zugeben. Ich weiß, diese Lügerei immer, dass man irgendwie doch eigentlich ganz bescheiden ist und man nicht weiß, ob man Talent hat. Natürlich habe ich Talent, ich habe ja ein extremes Talent. Ich kann sogar die ganzen Ideen, die ich habe, die kann ich in diesem Leben nicht mal mehr irgendwie durchziehen. Also ich könnte 3 Leben sozusagen, ich müsste mich klonen. Da muss man doch den Menschen nichts vormachen und sagen, ja, ich bin ganz bescheiden, ich will eigentlich nichts, ich will auch nicht reich werden und berühmt werden und bedeutend werden. Ich will alles werden. Aber das ist doch klar, dass das nicht erfüllt wird, sondern das ist eine Frage des Anspruchs. Ich finde, Scheitern ist für mich überhaupt kein Problem, sondern es nicht probiert zu haben. Ich wünsche, dass jeder Mensch ein Lebensmodell entwickelt, in dem er sagt, es hat nicht funktioniert, aber ich habe alles probiert, was möglich ist.
Was mir auffällt, wenn wir jetzt nochmal auf Ihre Werke schauen, speziell auch auf die vielen, vielen Multiples. Wir haben hier am Stand von SWR 2 auf der Art Karlsruhe 3. Da vorne haben wir einen Schutzengel mit einer Beretta in der Hand. Dahinter einen Habicht.
Falke.
Ein Falke. Und dann eben den Specht. Alle drei sind schwarz. Dabei kennt man von Ihnen sonst eigentlich eher diese poppig bunten Figuren. Hat das Schwarz eine besondere Bedeutung? Sie tragen auch komplett schwarz heute, also das sieht alles so ein bisschen sehr...
Ja, ich würde am liebsten alles schwarz machen, aber manchmal ruft jemand an aus Amerika und sagt, er hätte gerne 300 Spondis, sie so machen, aber in lila. Und ehrlich gesagt, ich bin gerne bereit, den Wunsch eines Menschen zu akzeptieren und zu sagen, okay, lila ist zwar nicht meine Farbe, aber wenn er sein Lebensmodell, also... Ich respektiere jede Lebensform auf eine bestimmte Art und Weise. Ich will niemand reinreden, was er zu tun hat. Und dann rufe ich meine Firma an und sage, mach mal 1000 Spondis lila. Also ich habe da überhaupt kein Problem damit.
Der Sponti, das ist ein Gartenzwerg, der den Stinkefinger zeigt.
Ja.
Wie kamen Sie überhaupt zum Gartenzwerg? Da gibt es ja einige bei Ihnen.
Also ich habe 1983 die erste Gartenzwergarbeit gemacht in einer Avantgarde-Galerie. Gelbe Gartenzwerge, die ich sozusagen auf die Fußböden und auf die Wand geschraubt habe mit dem Gesicht. Und da bin ich an der ersten Gartenzwergarbeit gescheitert. Das fand das Publikum gar nicht gut. Nachdem er gerade irgendwie verstanden hat, dass ein graues, monochromes Bild von Richter Kunst ist, lässt man sich ja nicht von so einem Künstler erklären, dass Gartenzwerger etwas mit Kunst zu tun haben. Nur, mich hatte doch interessiert, was ist die meist diskreditierteste Figur in Deutschland? Das war der Gartenzwerg. Dass das für einen künstlerischen Menschen für mich interessant ist, das dürfte sich ja von selber verstehen, dass ich sozusagen das ungeliebteste, das spießigste Teil, was es in einer Gesellschaft gibt, als künstlerische Position interessant finde, damit zu arbeiten, als zeitgenössischer Künstler. Aber ich bin bei der ersten Arbeit gescheitert, die zweite war dann schon relativ erfolgreich und die dritte war schon der erste Welterfolg. Also dann hat man auch gemerkt, in der Nachkriegszeit, das mit dem Humor und das mit der Ironie, ja, das wurde besser. Also in den 90er Jahren habe ich dann in München zu den Opernfestspielen, zu den internationalen Opernfestspielen eine Arbeit gemacht mit 4.000 und die habe ich dann in 2 Tagen verkauft oder in einem. Das war der erste Welterfolg mit Gartenzwergen und die haben alle freundlich gegrüßt. Und da kann man auch sehen, wie man sich als Künstler irren kann. Ich bin davon ausgegangen, in München zu den Opernfestspielen, Herr Hörl begrüßt die Operngänger sozusagen in Schwarz-Weiß. Das gibt so ein bisschen einen Skandal. Ein Skandal kann Künstler gut gebrauchen, wenn er berühmt werden will. Also ohne Skandal wird man überhaupt nicht berühmt. Also man muss schon irgendwie was Extraordinäres irgendwie gemacht haben.
Ein Gartenzwerg, der den Hitlergruß macht.
Nee, das war später, aber diese Gartenzwerge, die Menschen fanden das total super und diese Bilder gingen um die ganze Welt. Also so kann man sich irren. Also im Prinzip bin ich an meiner eigenen sozusagen Voreingenommenheit gescheitert. Aber ich habe das dann zugelassen, dass es erfolgreich geworden ist.
Ja, aber populär sind sie ja auch eben geworden durch Skulpturen, an denen sich Anstoß erregte. Also wie zum Beispiel Gartenzwerge mit dem Hitlergruß. Da wurde schwer drüber diskutiert, Gerichtsverfahren, was aber, glaube ich, ihrer Popularität eher förderlich war, oder?
Das stimmt. Gerichtsverfahren sind für künstlerische Karrieren sehr förderlich. Aber diesen Gartenzwerg mit dem Mussolini-Gruß oder Julius Caesar hat ihn erfunden. Adolf Hitler hat ihn dann sozusagen als dritter Person übernommen, habe ich für den belgischen Staat gemacht. Die Belgier haben mich angefordert, eine Arbeit gegen Rechts zu machen. Und der Polizeipräsident hat mich extrem gelobt und hat gesagt, also die Deutschen irgendwie so, die kamen mal zu uns, groß und blond und wollten uns unsere Lebensweise sozusagen verändern. Und jetzt kommen die so als Gartenzwerge hierher wieder zurück. Wir haben gar nicht gewusst, dass die Deutschen so viel Humor und Ironie haben. Wissen Sie, wenn ich 1942 diesen Gartenzwerg mit deutschem Gruß gemacht hätte, wäre ich im Konzentrationslager gelandet, weil die Nationalsozialisten haben keinen Spaß verstanden. Die waren vollkommen humorlos. Nur, das ist die Idee von Kunst, dass sie eine Ungeheuerlichkeit zeigen, wo erstmal ihr denkt, das ist doch eine Unverschämtheit, wenn sie aber mal länger drüber nachdenken, ja? Ich war ja der Meinung, dass Gartenzwerge, da sie so diskreditiert worden sind, dass ich sie versuche in das alltägliche Leben, dass sie politisch sind. Also eines Morgens bin ich am Kiosk vorbeigefahren, da stand, wir sind Papst. Nachdem Benedikt Papst geworden ist, habe ich gedacht, okay, warum sollen Gartenzwerge nicht auch beten? Ja, wieso müssen die immer nur arbeiten? Das heißt, da fängt eine politische Diskussion an, indem sie im Prinzip ein Mittel sozusagen einspeisen. Das heißt, mit einer etwas anderen Struktur unterwandern sie sozusagen das Denken, wo man sagt, das haben wir schon immer gewusst über Gartenzwerge, aber dass Gartenzwerge beten, das haben wir nicht gewusst. Ja? Und Gartenzwerge ist ja ein sozialpolitisch interessantes Thema. Und die Frage, wo kommen die her?
Wenn Sie auf die aktuelle politische Situation in Deutschland schauen, Herr Hörl, ein paar Themen haben Sie ja schon angerissen. Flüchtlingsdebatte mit Ihren eigenen Erfahrungen, aufgewachsen selbst als Flüchtlingskind nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland politisch stehend in der Welt. Welches Thema bewegt Sie da am meisten?
Ich lese jeden Tag 2 Tageszeitungen und mich bewegt im Prinzip eigentlich immer diese ganze Welt. Ich meine, wir wissen ja, dass es global alles geworden ist, dass wir nicht mehr in so Kleinstaatereien irgendwo funktionieren können und uns zurückziehen, sondern diese Vernetzung von allem ist schon sehr schwierig. Ich versuche am Ball zu bleiben, ja, weil man ja von mir verlangt, dass ich ein Seismograf bin, der einer Gesellschaft etwas zeigt, was etwas mit ihr zu tun hat. Also muss ich sozusagen lebendig bleiben. Also ich darf kein Alzheimer bekommen oder sowas, sondern ich muss an dem Leben insgesamt teilnehmen und nach allen möglichen Richtungen mich mit denen beschäftigen. Da hätte ich keine Auswahl. Was mich am stärksten im Moment, ich glaube, das ist bei fast allen Menschen so, bewegt, ist dieses ständige Gemetzel auf dieser Welt, dass jeder Recht haben will und den anderen zwingt, etwas zu tun, was er nicht machen will, und erschießt ihn dafür. Also da hätte ich eine Frage an die Welt: Ab wann kommt die Welt so endlich zu diesem Zeitpunkt, dass man sich nicht mehr gegenseitig umbringt und sich die Waffen aus der Hand nimmt und sagt, die Menschheit ist nicht vernünftig genug, wir dürfen ihnen keine Waffen geben, die bringen sich andauernd gegenseitig um.
Aber Ihr Friedensengel hat auch eine Beretta in den Händen.
Ja, ich habe erst einen nachdenklichen Engel gemacht für ein Großprojekt in Paderborn. Dass er darüber nachdenkt, wie kann ich diesen Wahnsinnigen denn auf dieser Welt noch helfen. Also er denkt nach. Das ist jetzt ein paar Jahre her, und Evolution ist praktisch, der Engel hat nachgedacht und hat gemerkt, diese Welt ist so rabiat und so radikal geworden, ich kann da nicht mehr unbewaffnet, also ich brauche zumindest eine Drohung, ja, dass ich zurückschießen kann. Und das ist ein Zeichen dafür, die Welt ist bedroht durch Gewalt. Und der Schutzengel setzt sich damit auseinander, mit dieser Situation. Wenn man ihn sieht, denkt man einfach darüber nach, das stimmt. Also Schutzengel haben ja sozusagen etwas Demütiges für die Menschheit. Man hofft, sie helfen ihnen. Jeden Tag lese ich in der Zeitung natürlich auch, das kennt ja jeder, der hat sicher einen Schutzengel gehabt. Ja, lese ich jeden Tag. Also die Idee des Schutzengels ist immanent vorhanden in einer Gesellschaft, eigenartigerweise, obwohl ihr alle wissen, es gibt nicht wirklich Schutzengel. Aber diese Vergegenständlichung als Zeichen funktioniert. Also bei Kindern funktioniert es hervorragend, die haben ja noch keine eigenen Schutzmechanismen, die sie entwickeln konnten. Die haben das noch nicht gelernt, wie man sich schützt. Für die ist die Idee des Schutzengels existenziell, beispielsweise.
Herr Holt, Sie stehen auf dem Zenit Ihrer Künstlerkarriere. Sie haben einen Sohn, der nun auch Kunst studiert in Berlin an der UdK. Glauben Sie, dass er gute Perspektiven haben wird als Künstler in der Welt? Haben Sie als Vater ein gutes Gefühl dabei, oder ist das etwas, was Ihnen auch ein bisschen Sorge macht?
Ja, ich glaube, ich denke schon. Also wenn er diese Aggressivität sich beibehalten kann, dann funktioniert es. Also ich bin ja ein gutes Beispiel, sonst hätte der ja nicht Kunst studiert. Wenn er gesagt hätte, nee, also die meisten Kinder wollen ja etwas machen, was ihre Eltern nicht gemacht haben. Also wenn dann der eigene Sohn auch Kunst studieren will, war ich ja nicht so ein ganz schlechtes Beispiel. Ich meine, das Einzige, was ich ihm geraten habe, ist, er soll seinen Namen ändern, weil es ist so blöd, überall, wo du hinkommst, bist du der Sohn von diesem eigenartigen Menschen und du musst dich immer entschuldigen oder sagen, ja, ich bin ja ganz anders. Oder das war ein Verbesserungsvorschlag, wo ich gesagt habe, ändere deinen Namen und dann
hat
hast du...
Hat gemacht?
Ja, er fängt so langsam an, das irgendwie vielleicht nachzudenken. Da ich aber kein Feindbild eigentlich für ihn bin, fällt es ihm natürlich ein bisschen schwer. Das kann ich, aber ich wollte ihm das ersparen, weil ich bin ja noch nicht am Ende. Also ich bin ja mittendrin. Also ich fühle mich nicht auf dem Zenit, sondern für mich fängt es alles immer an. Ich habe mich auch nie auf Erfolge, die ich mal vor 30 oder 40 Jahren berufen, dass ich mir denke, ah, ich muss ja jetzt nicht mehr so viel machen, sondern ich habe den Ehrgeiz, jetzt immer noch genauso aktuell zu arbeiten, als würde ich gerade anfangen.